nichts als Gottes Wort halten. Und dann eben zwei Dinge, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Erster Begriff, Erniedrigung. Gott ist ein Gott, der diejenigen immer wieder aufrichtet, die erniedrigt worden sind. Wenn wir uns ans Neue Testament erinnern, fallen uns bestimmt Geschichten ein, wo Jesus Leute aufgerichtet hat, die am Rand der Gesellschaft standen. Wir haben eben von dem Gelähmten gehört, der von Paulus und Barnabas wieder aufgerichtet worden ist. Er konnte wieder laufen. Aber wir wissen auch von blinden Menschen, wir wissen von Menschen, die taub waren, wir wissen von Menschen, die besessen waren, Menschen, die aussätzig waren, zu denen Jesus gegangen ist und hat gesagt, ich möchte, dass du wieder Teil der Gesellschaft wirst. Das sind nun alles Dinge, die vielleicht unverschuldet waren, ja, wo man sagen könnte, okay, da gibt es jetzt niemanden, der dafür verantwortlich ist, dass jemand jetzt aussätzig, gelähmt, blind, taub war. Aber es geht ja auch um die Frage, wie gehe ich mit diesen Menschen um? Also wenn ich am Rand der Gesellschaft bin, muss es dazu gekommen sein, dass Leute diese Menschen ausgegrenzt haben. Manchmal aus einem guten Grund, wie jetzt bei denen, die Lepra hatten oder die aussätzig waren, damit sich andere nicht anstecken. Aber andererseits gab es halt eben auch Ansichten, auch geistliche Art, die gesagt haben, okay, wer von Geburt an blind war, dessen Eltern haben gesündigt oder der hat selbst was Schlimmes getan, wo man nicht direkt so offensichtlich was von weiß. Aber es gibt halt auch Leute, die sich selbst erniedrigt haben oder erniedrigen mussten oder das vielleicht gar nicht so wahrgenommen haben, dass es eine Erniedrigung ist. Aber Zachäus der Zöllner war so eine Person. Der hat gedacht, er macht irgendwie alles richtig, alles so für sich perfekt. Aber gleichzeitig ist er an den Rand der Gesellschaft gerückt. Sein eigenes Volk wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Auch denen ist Jesus begegnet. Oder eine Maria Magdalena war Prostituierte. Wie sie jetzt in diese Situation gekommen ist, wissen wir nicht. Aber sie war auch geächtet. Niemand wollte mit ihr ernsthaft was zu tun haben, sondern man hat halt eben nur seine körperliche Befriedigung bei ihr gesucht. Und diese erniedrigten Menschen, die hat Jesus auf dem Schirm. Die fernab sind vom Blickfeld der Menschheit, die vielleicht nachts unterwegs sind, die hat Gott doch im Blick. Und umso dramatischer ist es, wenn wir sehen, dass in Deutschland ein Lied in den Charts auf Nummer 1 ist, wo Prostitution, wo Menschenhandel, wo eine solche Erniedrigung unterstützt wird. Aktuell läuft vielleicht der ZDF-Fernsehgarten. Heute ist geplant, dass diese Band dort auftritt mit ihrem Lied Laila. Laila, der Name wurde 8000 Mal in den letzten 5 Jahren vergeben, also eine große Anzahl. Wir haben eine Laila hier oder Layla hier unter uns sitzen, aber der Liedtext ist überhaupt kein Kompliment. Da geht es nämlich darum, dass ein Mann einen Puff hat und diese Puffmutter, die dort angestellt ist, heißt Layla. Und der Text geht so, ich habe einen Puff und meine Puffmama heißt Layla, sie ist schöner, jünger, geiler, lalalala, Layla. Seit mehr als 5 Wochen der Nummer 1 Hit in den deutschen Charts. Ich meine, man könnte meinen, in der heutigen Zeit gibt es andere Texte, die vielleicht bewegen oder Hoffnung bringen, aber die deutsche Bevölkerung entscheidet sich für ein solches Lied. Soll jetzt keine Medienkritik sein hier, aber es geht um das Hörverhalten von uns oder den Hörverhalten von unseren Menschen. Also wird Erniedrigung unterstützt und den erniedrigten Menschen wird hier nicht geholfen. Gerade eben noch mal kurz gelesen, gibt es ja diese Namens-Apps, wo man lesen kann, was bedeutet der Name. Und dann kann man Statements drunter schreiben, wie man selbst mit diesem Namen umgeht, ob man den schön findet. Und alle haben geschrieben, ich finde meinen Namen total toll. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt verändert hat in den letzten paar Wochen, ob die diesen Namen immer noch schön finden, wenn man mit so einem Lied in Verbindung gebracht wird. Ich möchte kurz zurückkommen nochmal auf vor 2 Wochen, als der Rudolf Möckel gepredigt hat, darüber, seine Feinde zu lieben. Und wenn man hier von Feinde spricht, dann spricht man immer von Unterdrückern. Also als Jesus gesagt hat, lieb deine Feinde, da hat er die, dann sieht man diese drei Beispiele, einmal mit dem auf die Wange schlagen, mit dem Mantel und auch mit der Extrameile gehen. Das sind alles Situationen, die auf die Unterdrückung der Römer hindeuten. Und es waren drei alltägliche Situationen. Den Bibelvers nochmal, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in dem Himmel ist. Bei all diesen drei Dingen werden jüdische Gesetze gebrochen. Also es war zum Beispiel verboten, einen Menschen herabwürdigend mit der Außenhand, mit der Außenseite der Hand, mit dem Handrücken zu schlagen. Wenn ich jetzt, Benni, komm mal nach vorne. Wenn ich jetzt von Amts wegen, also alles, was ich ernsthaft tue, mache ich mit der rechten Hand. Wenn ich jetzt dem Bibeltext folgend dem Benni auf die rechte Wange schlagen möchte, muss ich das abfällig mit meinem Handrücken tun. Ja? Jesus kann sich widersetzen, ich wollte es nicht zu fest machen, weil es mehr ein freundliches Streichen, aber in dem Zusammenhang war das ein abfälliges, wie wenn man jemanden schlägt, der von keiner Bedeutung ist. Und Jesus sagt hier jetzt nicht, halte auch die andere Wange hin, um dich nochmal schlagen zu lassen, sondern er sagt, biete deinem Gegenüber, dem römischen Soldaten, in dem Fall, die andere Wange hin, um zu sagen, dass du keiner bist, der mit dieser Erniedrigung einfach so, mit dieser Erniedrigung einfach so akzeptiert. Jesus fordert die Leute auf zu sagen, wenn du mich schon schlägst, dann schlag mich richtig, wie jemanden, der dir ebenbürtig ist. Eine spannende Situation, weil dann ist nämlich der dritte Weg. Also entweder ich lasse mich schlagen oder ich wehre mich. Hier ist jetzt Jesus mit einem dritten Weg und sagt, bring den, der dich geschlagen hat, in die Bredouille, über das nachzudenken, was er getan hat. Über dieses herabwürdigende Verhalten. Sag ihm, dass es nicht okay war. Zweite Situation, genau das Gleiche. Wenn jemand dir deinen Mantel nimmt, dann gib ihm auch deine Tunika, also dein Untergewand, das, was dich quasi bekleidet. Spannende an der Situation, stellt euch die Situation vor, jemand fordert von dir seinen Mantel. Nach jüdischem Gesetz durfte der Mantel niemandem genommen werden. Niemand durfte deinen Mantel nehmen. Du konntest allen Besitz verlieren, aber deinen Mantel musstest du behalten. Aber hier sagt der Römer jetzt, gib mir deinen Mantel. Und dann sagt der Jude, der vor ihm steht, okay, ich gebe dir meinen Mantel und ich gebe dir mein Untergewand noch dazu. Wie ist die Situation? Der Jude steht nackt auf der Straße. Was tut der Römer? Nee, behalt ruhig dein Untergewand, hier den Mantel bitte auch. Auch wieder hier die Situation, dritter Weg, entweder ich gebe alles ab oder ich streite mit dem Römer und sage, ich behalte alles. Aber Jesus sagt, nimm diesen Trick wahr und stell denjenigen, der dich schlecht behandelt, in eine Situation, wo er wieder reagieren muss. Gib dich nicht mit Erniedrigung oder akzeptiere nicht die Erniedrigung, sondern du hast einen Wert. Der Benni hat eben gesagt, wir haben einen Wert, den wir erkennen müssen. Und hier sagt Jesus auch, du hast einen Wert und den Wert darfst du dir von niemandem nehmen lassen. Nicht in der Art und Weise, dass du zurückschlägst, sondern in der Art und Weise, in der cleveren Art und Weise. Und die dritte Geschichte ist genau das Gleiche, gleiches Prinzip. Ein Römer fordert dich auf, eine Meile mit dir zu gehen. Und nach der Meile rechnet der Römer jetzt, dass du stehen bleibst. Aber du gehst einfach weiter. Du gehst die zweite Meile. Jetzt ist der Römer, der dich unterdrückt, in der Situation zu sagen, bitte, Benni, bleib stehen, wir sind schon am Ziel angekommen, komm bitte zurück. Auch hier wieder ein Dreh- und Angelpunkt, wo Jesus sagt, lass dich nicht erniedrigen, wehre dich nicht, aber finde diesen dritten Weg, um deutlich zu machen, dass es so nicht geht. Ich finde es extrem spannend, was Jesus uns hier mit auf den Weg gibt. Und ich glaube, wenn wir das begreifen, dass Jesus jemand ist, der gegen Erniedrigung und Unterdrückung vorgeht, dass wir auch dort nicht mitmachen sollten. Das heißt, wenn wir das irgendwo bemerken, dann sollten wir Position beziehen, dann sollten wir Flagge zeigen, weil wir dann in dem Sinne handeln, wie Jesus gehandelt hätte. Jesus hätte nicht zugeschaut, wenn jemand gemobbt worden wäre in der Schule. Er hätte sich sofort auf dessen Seite geschlagen. Wenn wir gegen Erniedrigung, Ausbeutung kämpfen, dann tun wir das Richtige. Nächster Begriff ist Überheblichkeit, ist genau das Gegenteil. Es gibt verschiedene Geschichten in der Bibel, die deutlich machen, wie Gott gegenüber Überheblichkeit eingestellt ist. Wenn Menschen sich selbst zu Göttern gemacht haben, selbst groß von sich gedacht haben. In Apostelgeschichte 21, Vers 21 ist eine Geschichte beschrieben, wie Herodes gestorben ist, König Herodes. Und wenn man sich dann so Josephus, diesen jüdischen Geschichtsschreiber, anschaut, ist diese Geschichte noch mal ein bisschen detaillierter beschrieben. Da wird geschrieben hier in der Bibel: An einem festgesetzten Tag aber hielt Herodes, nachdem er königliche Kleider angelegt und sich auf den Thron gesetzt hatte, eine öffentliche Rede an sie. Das Volk aber rief ihm zu: Eine Gottesstimme und nicht eines Menschen. Und sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn dafür, dass er nicht Gott die Ehre gab, und von Würmern zerfressen verschied er. Grausame Geschichte. Aber was hat er gemacht? Josephus schreibt, er hat sich goldene Gewänder angezogen, die reflektierten. Das gab es damals, wenn wir in der Bibel lesen, dann hat auch Jesus ein so schillerndes Gewand von ihm bekommen, um sich dann über ihn lustig zu machen. Er hat sich goldene Kleider angezogen und hat bei Sonnenaufgang diesen Platz betreten, an dem er seine Rede gehalten hat. Und die Sonne ging auf, reflektierte auf seinem Gewand und er fing an zu sprechen. Er hat sich als Gott darstellen wollen und das hat Gott sich nicht gefallen lassen. Auch Nebukadnezar, als er alles erreicht hatte, wir lesen im Danielbuch, er hatte alles erreicht, er hat diese hängenden Gärten gebaut, er ist auf seinem Balkon spazieren gegangen, hat gestaunt über das, was er alles geschafft hat. Wenn wir in die Geschichtsbücher schauen, dann wurde jeder Ziegel, der verbaut wurde, mit dem Namen Nebukadnezar, wurde der Name Nebukadnezar eingeprägt. Und er war so stolz auf sich, dass er 7 Jahre von Gott aus der Verantwortung genommen wurde. 7 Jahre liest man in den Geschichtsbüchern von Babylon nichts über Nebukadnezar. Danach wieder. Aber er war 7 Jahre, so wie die Bibel sagt, unzurechnungsfähig. Wie ein Ochse auf der Weide hat er gelebt. Sprüche 18, Vers 12 steht: Vor dem Sturz will das Herz des Mannes hoch hinaus. Aber der Ehre geht Demut voraus. Die deutschen Übersetzungen oder die modernen Fassungen schreiben: Hochmut kommt vor dem Fall. Ich habe in die Gruppe letzte Woche eine tolle Begegnung gestellt, und zwar mit Brian Migade. Und der kommt aus Uganda und er war hier Ende der 90er Jahre, haben die hier Musik gemacht. Und er hat mir, wir haben jetzt die letzten Wochen immer wieder geschrieben und wir machen so ein paar Pläne gemeinsam. Und er hat mir einfach ein paar Sachen geschrieben, was er so erlebt. Aber der Anfang seiner Nachrichten ist immer: To God be the glory. Ehre sei Gott für die Dinge, die passieren. Er hat eine Radiosendung, die ist jetzt gerade auf Sendung. Könnt ihr vielleicht mal reinhören, keine Ahnung, ob er sie findet. Immer sonntags von 9.15 Uhr bis abends 22 Uhr macht er eine Radiosendung, eine christliche Radiosendung. Und dort erlebt er ganz viele Dinge. Die hat ganz viel Einfluss auf Menschen in seinem Umfeld. Eine Geschichte, die er mir erzählt hat, war: Eine Frau hat Selbstmordversuch geplant, hat sich irgendwie Gift geholt und er hat im Radio gesagt, was sie dann irgendwie gehört hat: Es gibt Hoffnung in Gott, beende dein Leben nicht, Gott hat einen Plan. Und sie wollte in dem Moment, wollte sie sich umbringen, aber er sagte, wie eine Hand hätte wie von der Hand gehalten, hätte die Hand der Frau gezittert und das Glas wäre aus der Hand gefallen, das Glas wäre zerbrochen auf dem Boden und das Gift, was sie trinken wollte, ist auf dem Boden, sie konnte es nicht mehr zu sich nehmen. Und er sagte, in dem Moment, sie haben sich dann getroffen und dann sagte er, in dem Moment hätte die Frau wie von einem dämonischen Gedankennebel befreit, geschockt auf dieses Glas geschaut und war plötzlich klar und war geschockt über ihr Handeln, das, was sie geplant hatte. Also so Dinge passieren aufgrund von einer Radiosendung. Oder, ja, das hört sich vielleicht ein bisschen einfach wild an, aber das sind Dinge, die halt passieren. Es wurde ein neugeborenes Mädchen ohne Intimbereich geboren. Es wurde eine Operation geplant, damit sie halt Wasser lassen kann. Und die Frau rief bei ihm in der Radiosendung an und er sagte, leg deine Hand aufs Kind, wir beten gemeinsam. Es war mitten in der Nacht. Am nächsten Morgen will sie ihr Kind wickeln und alles ist an der Ort und Stelle, wie es sein sollte. Aber er sagt immer, Gott sei die Ehre. So hat er immer seine Nachrichten oder so leitet er seine Nachrichten immer ein. Es geht nicht um ihn, sondern es geht um Gott. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel, wenn wir Errungenschaften haben, wenn wir Dinge mit Gott erleben und Gott tut Großartiges in unserem Leben und wir zahlen das nicht auf seine Karte ein, sondern wir nehmen das auf unsere Karte und sagen, schaut mal, was ich Tolles gemacht habe, dann wird Gott gezwungen sein, uns zu demütigen, um uns dann wieder gebrauchen zu können. Die große Kunst ist, Dinge mit Gott zu erleben und demütig zu bleiben. Aber das gelingt uns zu selten. Oft passieren Dinge, wir erleben Wunder, es passiert was Großartiges und wir sagen, habe ich aber toll gemacht. Und dann muss Gott sagen, tut mir leid, ich muss dich jetzt wieder auf den Teppich holen, damit ich dich wieder gebrauchen kann. Dritter Begriff ist Ehre und jetzt kommen wir zu den Bibeltexten, den die Mila dankenswerterweise vorgelesen hat. Es gibt ja auch Momente, wo wir gar nichts dafür können, verehrt zu werden. Man kann es selbst pushen, dann würde man das Überheblichkeit nennen. Würde sagen, ich habe was Tolles gemacht, schaut mich alle an. Ich provoziere das quasi, dass Leute mich anbeten. Aber es gibt ja auch Momente, wo Dinge einfach so passieren, wo eins zum anderen kommt und plötzlich steht man in einer exponierten Position und weiß gar nicht, wie man jetzt damit umgehen soll. Da würde ich sagen, okay, ich habe irgendwie eine besondere Ehre. Zum Beispiel passiert das bei Sportveranstaltungen. Und das ist auch ein großes Spannungsfeld eines Sportlers. Wie gehe ich mit Siegen, wie gehe ich mit Erfolg um? Wie feiere ich auf die richtige Art und Weise? Ich habe die Barbara Rittner, vielleicht kennt ihr die vom Namen, die ist die Head of German Tennis, also die Leiterin der deutschen Nationalmannschaft. Ich habe ein Interview mit ihr geführt und ich habe eine interessante Frage gestellt, nämlich nicht die sonst immer gestellt wird, wie geht ihr denn damit um, wenn Niederlagen da sind, sondern ich habe die Frage umgedreht. Ich habe gefragt, wie bereiten Sie denn die Spielerinnen aufs Gewinnen vor? Und sie sagte, gar nicht, sie sollen einfach nur genießen. Und das ist ein großes Problem, weil mit Erfolg umzugehen, ist mindestens genauso schwierig, als mit Niederlagen umzugehen. Und jetzt kommen wir in diese Geschichte hinein, Barnabas und Paulus, ein Gelähmter ist in der Stadt, kleine Stadt, den kennt jeder, und dieser Gelähmte kann wieder gehen. Von Geburt an gelähmt. Carla als Physiotherapeutin weiß, ist nicht einfach. Selbst wenn die Funktionen wiederhergestellt werden, bis eine Muskulatur sich aufgebaut hat, bis so ein Nervensystem wieder funktioniert, dauert lange. Aber diese Person konnte aufstehen und direkt wieder laufen. Das ist das eigentliche Wunder. Und jetzt löst das so ein großes Aufsehen in dieser Stadt aus, dass die Priester am Ende der Stadt Dinge vorbereiten, um diesem Barnabas, diesem Paulus Ehre zu erweisen, sie zu Göttern zu machen. Und wir müssen hier erkennen, dass das, wie ich eben schon gesagt habe, ein Wendepunkt in der Mission hätte sein können. Ist ein Moment der großen Anfechtung. Stellt euch vor, ihr sollt jetzt, ihr habt was Tolles gemacht, ihr seid in einer Situation, wo ihr im Mittelpunkt steht, und wenn ihr jetzt sagen würdet, weißt du was, ich genieße die Situation einfach so, wie sie ist, das tut doch gut, mal so im Mittelpunkt zu stehen, mal richtig Aufsehen zu erregen, aber wenn Paulus und Barnabas was hier gemacht hätten, wäre die Missionsarbeit von jetzt auf gleich beendet gewesen. Wenn Paulus und Barnabas hier sich hätten zu Göttern machen lassen, die Missionsarbeit wäre jetzt ab diesem Moment zu Ende gewesen, weil sich das, was da dann passiert wäre, komplett umgesprochen hätte in der ganzen Gegend, in der ganzen antiken Welt. Die Götter sind unter uns. Hermes und Zeus sind in unserer Mitte. Aus dieser Kiste kommst du dann nicht mehr raus. Und ohne sich zu versehen, stehen sie irgendwie auf einer Anhöhe. Die Leute schieben sie quasi immer weiter, immer weiter. Sie kommen immer auf einen höheren Platz und die Menschentraube steht um sie herum. Und die Einwohner sprechen auf Lakonisch. Also die haben eine andere Sprache gesprochen als Barnabas und Paulus. Die konnten das nicht verstehen, diesen Dialekt. Und das unterstützt auch wieder diese Situation. Manchmal sind wir in einer Situation, wo wir nicht wissen, was gerade um uns herum passiert, welche Vorbereitungen getroffen werden, um uns groß rauszubringen. Und plötzlich sind wir überrascht. Wir haben das gar nicht so wahrgenommen und dann sind wir in einer Situation ausgeliefert, wo wir nicht genau wissen, wie sollen wir jetzt damit umgehen. Vielleicht kennt ihr das. Plötzlich stehst du im Mittelpunkt und du weißt nicht, wie du reagieren sollst. Und die Priester kommen, um sie zu verehren. Und in dem Moment, wo sie die Ochsen sehen und die Blumenkränze, was tun dann Barnabas und Paulus? Barnabas und Paulus springen, so steht es da, sie springen sofort zurück in die Menschenmenge. Das heißt, sie geben ihre exponierte Stellung auf und springen zurück in die Gruppe. Und das ist die einzig richtige Reaktion. Sie zerreißen ihre Kleider aus zwei Gründen. Einmal, um zu sagen, fasst uns an, wir sind Menschen aus Fleisch und Blut, wir sind wie ihr, wir sind nichts Besseres, wir sind keine Götter, wir sind nicht großartig, wir sind genauso Sünder wie ihr. Und das Zweite, um auch auszudrücken, das ist auch so eine jüdische Sache, wenn man seine Kleider zerreißt, dann ist das ein Ausdruck von Blasphemie, zu sagen, wir wollen nicht, dass wir oder irgendetwas angebetet wird, Gott allein gehört die Ehre. In Indien erleben wir das oft, wenn wir als weiße Menschen dorthin kommen, in Dörfer, wo noch kein Weißer war. Die Leute kommen auf uns zu, die schieben uns durch die Straßen, die schieben uns zum Bürgermeister, am Bürgermeister vorbei, bis wir irgendwo auf einer Anhöhe stehen und etwas sagen können. Eine sehr ähnliche Situation, wie das Barnabas und Paulus hier erleben, ohne dass wir jetzt jemanden geheilt oder hätten. Aber was machen wir in der Situation? Wir nutzen die Gelegenheit, um von Jesus zu sprechen. Aber sofort danach springen wir, wie das Barnabas und Paulus machen, zurück in die Menschenmenge. Wir bleiben nicht dort stehen. Wir kriegen dann meistens so einen Schal und Blumenkränze und alles Mögliche, bekommt man dann überreicht. Aber danach springen wir sofort zurück in die Gruppe. Und was tun wir da? Wir umarmen die Leute, die mit uns da sind. Das heißt unser Team, unsere indischen Mannschaftskollegen, die zu den untersten Kasten gehören, um einfach zu sagen, wir gehören zu denen, wir sind nichts Besseres als die. Und das ist der Schlüssel, weil darauf schauen dann die Leute. Wenn du eine exponierte Stellung hast, okay. Wenn du die Gelegenheit nutzt, okay. Aber wie reagierst du denn danach? Gehst du, wenn du ein Referat gehalten hast, eine große Präsentation gehalten hast vor deinem Firmenchef, gehst du zurück zu deinem Team und sagst deutlich, ich gehöre zu denen? Oder stehst du nur noch mit den Bossen rum und trinkst deinen Sekt? Das ist die große Frage. Oder im Lehrerkollegium, was machst du da? Stehst du dann nur noch mit den Vertretern der oberen Kaste zusammen? Oder stehst du beim Lehrerkollegium und sprichst mit denen? Zeigst, dass du zu ihnen gehörst? Sportler sollten zurück ins Mannschaftsquartier, als sich ein Fünf-Sterne-Hotel zu holen, weil sie es leisten können. Sportler täte es gut, im Mannschaftsbus mitzufahren, anstatt mit dem eigenen Ferrari durch die Gegend oder mit dem eigenen Flugzeug zu den Spielen zu kommen. Ich bin immer froh, gestern hat die Nicole Anyomi, als sie ihr Tor geschossen hat, nach oben gezeigt. Ich weiß nicht, ob sie gläubig ist oder so, aber sie hat zumindest Gott die Ehre gegeben dafür. Barnabas und Paulus springen zurück in die Menge. Und ich glaube, so geht man gut mit der Ehre um. Ich habe den Bibelvers eben nochmal bei uns auf Toilette, der hängt da an der Wand. Sei dankbar in allen Dingen. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Und manchmal denke ich in dem Zusammenhang zu oft darüber nach, kann ich dankbar sein in diesen ganzen Notsituationen, in den schlechten Situationen, in denen ich lebe. Aber ich glaube, ich habe heute Morgen gemerkt, sei dankbar in allen Dingen, bedeutet auch das Gegenteil. Sondern die Herausforderung ist genauso groß, wenn es dir gut geht, wenn du Errungenschaften hast, wenn dir Dinge gelungen sind, dankbar zu sein. Für alles das, was du erlebst. Paulus und Barnabas nutzen die Gelegenheit, um diesen Menschen von Jesus zu erzählen. Das sind die letzten Verse, die eben auch gelesen worden sind. Die Gelegenheit nutzen, Gott die Ehre zu geben und dann zurück zu den Leuten, anstatt sich vergöttern zu lassen, weil diese Vergötterung würde dazu führen oder hätte bei Barnabas und Paulus dazu geführt, dass die Mission direkt beendet gewesen wäre. Aber sie haben dieser Versuchung widerstanden. Zusammenfassung von heute, 3 Punkte. Hatte ich ja, Erniedrigung, Überheblichkeit und Ehre. Erstens, Unterdrückung, Erniedrigung nicht unterstützen, nicht ignorieren, sondern bekämpfen. Zweitens, Gott die Ehre geben für die Dinge, die in deinem Leben tut und für das, was er dir gegeben hat. Wohlstand, alle die Dinge haben wir nicht verdient, sind alle Geschenke von Gott. Und drittens, sensibel sein und auf erste Anzeichen schnell und eindeutig reagieren, wenn wir, auf welche Art auch immer, zu Göttern gemacht werden. Amen.